Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Sonnige Grüße hier, Podcast Zuckermäuse. Hier ist Basti Bielendorfer und Reinhard Rimford, der kleine Podcast-Panda. Es ist ein wunderschöner Oktobertag, 26 Grad draußen. Ein Herbstmorgen. Ich mache mich gerade fertig fürs Freibad. Das ist unfassbar. Dieser Sommer setzt einen Benchmark, Reinhard, denn an dem werden sich Generationen noch messen lassen. Wir können nur auf die Klimaerwärmung hoffen, damit wir überhaupt noch mal so einen Sommer kriegen.
Vielleicht könnte man es Jahrhundertsommer nennen.
Es ist ein Jahrhundertsommer. Und ich habe in dem ganzen Sommer so viel gearbeitet, dass ich nicht einmal schwimmen war.
Das ist traurig. Ich habe bei mir 300-400 Meter von meiner Haustür entfernt ein Freibad und ich war auch nicht einmal da.
Das ist, aber du wolltest einfach nicht, du hast ein bisschen Sorge vor der immanenten Geilheit der Besucherinnen, wenn du dann auf einmal anfängst, dich in deinem heißen Tankini zu zeigen, oder?
Dafür habe ich ja meine Frau dann dabei.
Was, aber hält die dir ein Tuch vor, oder?
Nein, die wehrt andere Frauen ab.
Obwohl, das kann ich verstehen. Ich wurde schon mehrmals per Twitter konzentriert. Ich wurde per Twitter
kontaktiert.
Kritisiert, dass ich so eine Art Bodyshaming in deine Richtung betreiben will, dass ich deinen geilen und flotten Körper, der mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, doch ein bisschen erregt.
Nee, der Punkt ist ja, ich bin einfach zu fett. Ne? Also
das ist richtig.
Das ist auch richtig. Ich muss da dringend etwas tun, allein aus gesundheitlichen Gründen.
Der DeLorean wird langsam zu einer Limousine, du musst wirklich vorsichtig sein. Eine
Stretch-Limo, ne?
Eine Stretch-Limo, genau.
Oder, wobei der ist ja eher so von vorne auf der Brust tätowiert, das ist ja dann so, es wird irgendwann zu so einem Hammer.
Wenn die Tittchen aufeinander wandeln. Nein, Renny, ich finde die, also Bodyshaming ist erstmal Quatsch, ne?
Ja,
du bist ein properer Bursche, aber das steht hier auch. Dich könnte ich mir gar nicht in so hager vorstellen wie den Nikolas, das würde dir auch gar nicht stehen.
Ich arbeite
dann aber auch dran. Gar nicht genug Platz zum Tätowieren auf dir drauf, was willst du denn da machen, ist doch Quatsch.
Da ist ja noch genug frei. Ich arbeite aber ja tatsächlich dran und achte gerade auf meine Ernährung, weil das mit dem Sport halt nicht funktioniert.
Nur zweimal Döner am Tag? Oder?
Nein, ich zähle Kalorien. Ich zähle Kalorien.
1.110.000.
Ja, genau.
Nee. Das ist eher so eine Additionsmaßnahme, sei ehrlich.
Das ist, also ich bin irgendwie gefühlt schon mein ganzes Leben zu dick. Ich war mal ein bisschen dünner, aber selbst als ich dünn war, war ich immer noch zu dick. Und das irgendwann wird einem ja bewusst, dass das auch gesundheitliche Folgen hat, ne? Also vor allem gesundheitliche Folgen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man irgendwie scheiße aussieht, habe ich ich fühle mich zumindest so nicht wohl. Ich habe es in diesem Sommer gemerkt, als wir mehr draußen unterwegs waren und so, man schwitzt mehr, man ist einfach schneller aus der Puste, das ist insgesamt unangenehm und dann kommt halt irgendwann noch dieser gesundheitliche Aspekt dazu und da ich mir es auch in 5 Jahren oder 10 Jahren noch leisten können möchte, meine Krankenkasse zu bezahlen, habe ich mir gedacht, ist Abnehmen doch mal eine gute Sache und das Einzige, was ich da wissenschaftlich rechtfertigt belegen kann, ist Kalorien zählen. Weil, Ernährung und gerade so Abnehmen und so, da gibt es mindestens genau, also da gibt es so viele Experten, so viele Meinungen, ist alles für den Arsch. Das Einzige, was tatsächlich irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht funktioniert, ist Kalorien zählen.
Ja, ich glaube ja, also ich habe ja mal massiv abgenommen. Ich war ein fetter Teenager, wirklich.
Ich habe auch massiv was verloren, aber das irgendwann wieder drauf bekommen, weil ich mich habe gehen lassen.
Also meine Erfahrung war wirklich in der Zeit, ich bin jeden Tag laufen gegangen, jeden Tag, ja, ne, über ungefähr 2 Jahre. Was natürlich erstens für die Knochen nicht gut ist,
die Gelenke.
Hat mir meinen Knien auch nicht gut getan. Aber ich habe in der Zeit die Erfahrung gemacht, das ist kein Witz, ich konnte essen, was ich wollte. Es war egal. Ich habe 75 Kilo gewogen bei 1,96 Meter. Du merkst einfach, du fährst, ist ja im Endeffekt das gleiche wie Kalorien zu nehmen. Du fährst deinen Grundumsatz hoch und zwar massiv.
Dadurch, dass du Muskeln aufbaust
ja, und dass du im Endeffekt, dass der ganze Biorhythmus einfach völlig anders funktioniert.
Du isst auch
und
weniger.
Das spürst du. Ja, ich habe eigentlich auch weniger gegessen, ja.
Also mir,
bei mir ist das so mega jahreszeitenabhängig. Im Sommer esse ich wirklich wenig. Also ich habe auch keinen Hunger im Sommer. Und dann, wenn es auch nur so unter die 20-Grad-Marke fällt, bin ich schon, also ich gucke aufs Thermometer, 19,8 Grad und ich bestelle Pizza.
Ja, auch auf Winterschlaf, ne?
Absolut, das ist voll der Winterschlafeffekt bei mir. Das ist so dieses so, jetzt muss der Basti sich einmummeln und dann wird er erst im April wieder aus der Höhle kommen. Das ist natürlich ja. Quatsch. Bedauerlicherweise muss der Basti auch im Winter rumlaufen, wenn er wie ein fettes Schwein aussieht.
Ja, Essen ist halt, also zumindest für mich auch was so Gemütlichkeit. Also, ne, das ist so Gemütlichkeit, Wohlfühlen, irgendwie abends auf der Couch sitzen, Film gucken, eine Pizza essen, ist halt irgendwie geil.
Ja, aber also was ich, wenn ich immer, ich bin ja viel in diesem Showbiz-Kreisen unterwegs, so, ne, durch meinen Job halt. Mhm. Und immer wenn ich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche DSDS-Ficker sehe oder irgendwie diese ganzen Typen, die in irgendeiner komischen Glitzerwelt leben, die dann immer irgendwelche YouTube-Insta-Uschis dabei haben, mit gemachten Titten, gemachten Lippen, 19 Jahre alt und irgendwie 12 Kilo schwer. Und wenn ich die dann bei irgendwelchen Shows oder sowas Backstage sehe, wie die in ihren drei Salatblättern rumfingern, ich finde nichts uncooler an einer Frau. Ich finde, also ich war nur einmal mit so einer Modelfrau essen, als ich irgendwie 18, 19 war und hab der beim Essen zugesehen. Ich bin fast krank geworden. Ich habe mich geschämt, selber normal zu essen. Du siehst jemandem zu, der sich da anscheinend kasteit für was auch immer. Und ich finde es auch wahnsinnig, Essen ist Genuss so, weißt du, man ja, muss gemeinsam genießen können. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du irgendwas Geiles kochst und das zusammen isst so.
Das geht mir genauso. Man muss nur ein bisschen den Überblick behalten, dass man halt nicht sich nicht zu viel reinfährt, weil in der Gesellschaft oder in der Zeit, in der wir heute leben, ist es sehr, sehr leicht, viel zu viel an Kalorien zu sich zu nehmen, ohne dabei viel zu essen.
Ja, das ist leider so. Und es gibt so ein paar Sachen. Was ist bei dir die Sache, an der du auf gar keinen Fall vorbeigehen kannst?
Junkfood.
Also so ein Burger oder so?
Ja, genau. Burger oder Pizza halt.
Das heißt, du hältst vor jedem Burger King an. Ich meine, wenn irgendwas wo steht, wenn das so ausliegt, weißt du, beim Buffet oder so.
Beim Buffet.
Oder in der Süßigkeiten-Schale. Bei mir gibt es eine eindeutige Antwort.
Okay.
Ich erwarte bitte, dass ich in Zukunft von denen gesponsert werde. Ich möchte das geschickt.
Was
und dann werde ich ab dem Tag, wenn ich Diabetes habe und zu Hause tot zusammenbrechen, wenn die mir das schicken.
Was ist es?
Rote Lind Schokopralinen. Kennst du die runden? Die mit so einer, diese runde Schokopralinés von Lind, die so mit so einer Art Nougat-artigen, schokoartigen Masse gefüllt sind, die so ganz leicht schmelzig ist. Die sind ungefähr so groß wie eine Kastanie. Das heißt, bei meiner Frau passen sie gar nicht richtig im Mund, die isst die immer zur Hälfte. Ich stopfe mir die im Ganzen rein und lasse die dann so im Mund zerlaufen. Und das ist eines der allergeilsten Gefühle. Das ist wirklich. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für Lind-Schokoladier machen, aber das ist. Ich habe noch, selbst in den teuersten Schokoladenläden, so, wenn ich da irgendwie mal so einen Scheiß kaufe, so selbstgemachte Pralinen und so, noch nicht so Geiles gefunden wie diese runden Schokopralinés, die sind so geil, ne?
Es
gibt die auch in Schwarz und in Weiß, aber nichts ist so geil wie die roten.
Mir geht das, ich glaube, ich kenne die. Mir geht's ähnlich mit Rocher, das habe ich als Kind schon immer gerne gegessen. So hier, ich gebe mir die
Rocher Kugel, ist ja so eine Prolopraline.
Ja, ist doch egal.
Mit Nutella gefüllte Prolopraline. Das ist so, wenn Silvia Wolny sich mal wie Jan-Josef Liefers fühlen will, dann ist die eine Rocher.
Was hast du gegen Nutella?
Ich habe nichts gegen Nutella. Naja, gut, ist aus Kokosöl gemacht. Wahrscheinlich würde die komplette Welt, der Weltbestand, ja, ist voller Zucker. Aber Rocher, ja,
mag ich. Rocher. Also ich mag das einfach. Ist mir doch egal, ob das irgendwie Haititai schicke Pralinen sind. Ich mag das Zeug.
Der Rainer, der isst auch unschicke Pralinen. Ja, weißt du, was richtig schlimm ist? Polenpralinen. Nichts gegen unsere lieben Freunde aus Mauland, aber die Polen und die Russen, das ist einfach unfassbar, was die essen. Wir haben russische Freunde, die haben mal Pralinen mitgebracht und dann das Problem bei Russen und Polen und so ist, dass die dir was schenken und auch erwarten, dass du es vor ihren Augen isst. So, die wollen sehen, wie du das gegessen hast. Und ich weiß nicht, was die in Russland und Polen mit diesen Pralinen machen, aber die tun da auf jeden Fall keine Schokolade rein. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Estrich und Omas alten Thrombosestrumpf, einmal schön unter dem Arm lang geführt. Es ist wahnsinnig süß. Es ist gefüllt mit irgendwelchen komischen Cremes, so in so komischen
oder
Farben.
Gelee.
So Gelee, ja. Oh,
Gelee oder so einer weißen, undefinierbaren Masse, so Schaumzuckergezeugs.
Ja, aber wo du auch nicht weißt, was das sein soll. Als wenn du in eine Wanze reinbeißen würdest oder so. Ganz schlimm.
Also du jammerst, weil dir das einmal jemand mitgebracht hat. Du musst dir überlegen, in einem Physiklabor, ne? Wenn da Leute aus dem Ausland zu Gast sind, sind es häufig Leute aus Russland oder China. Das war zumindest bei uns so. Wir hatten nur Gastdoktoranden oder halt Postdocs aus Russland, aus Polen und eine aus China, aber die meisten halt aus Russland. Das liegt daran, dass die Russen zumindest in der Physik relativ fit sind und da halt, also auch schon immer waren und du da einen regen Austausch hast. Das heißt, bei uns hat immer irgendjemand diese komischen Pralinen mitgebracht. Nikolas hat mir sogar mal eine Geschichte erzählt, dass Olexi, einer der älteren Doktoranden damals bei uns, mal so einen Überraschungseiferschnitt aus seinem Russlandurlaub mitgebracht hat. Die lagen ewig im Büro rum und irgendjemand hat mal jemand einen Geigerzähler dran gehalten. Und danach wollte die auch niemand mehr essen.
Du willst mich verarschen, die waren radioaktiv, die
so ein
Pralinen?
Bisschen. Also nicht viel, also
wie lange erklärt das denn Geschmack? Kann sein, dass irgendein Azubi bei euch aus dem Labor jetzt drei Augen hat und immer mit so Pralinen
nicht geht. Also das kannst du häufiger messen, aber das bei denen war es mehr als Durchschnitt. Und da dachte man auch so, oh nee, lass mal, muss nicht. Oh. Nee, also
mehr als Durchschnitt. Geil ist das denn?
Also
die schmecken nicht so gut. Nikolas, könntest du mal ganz kurz den Geigerzähler holen? Also, ich habe das Gefühl, meine Pizza ist radioaktiv.
Also generell diese Pralinen und so aus dem Ostblock oder aus dem ehemaligen Ostblock.
Das müssen wir jetzt mal relativieren. Nicht alles, was aus dem Ostblock ist, strahlt.
Nein. Das war halt irgendwie aus dem hintersten Dorf von was weiß ich nicht wo. Aber
da, wo es strahlt, meinst du also?
Aber
Rani, aus der Nummer kriegst du dich nicht mehr raus.
Was man auf jeden Fall sagen
liebe
kann,
polnische Landbevölkerung, also
das war
die
aus
Menschen
Russland.
In den Städten.
Das war aus dem tiefsten Russland.
Liebe russische Landbevölkerung, wir wollen euch nicht beleidigen, die Menschen in den Städten sind wirklich überhaupt nicht radioaktiv, aber ihr schon so ein bisschen.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist diese Pralinen aus Russland oder aus China, wo man nicht weiß, was drin ist und die auch alle komisch aussehen, das ist, also die bleiben immer lange über. Da kannst du eine Packung Schokobons daneben stellen, die ist 100-mal schneller weg. Das Zeug mag einfach niemand und es ist immer so lieb gemeint, wenn die das mitbringen.
Ja, und dann vorne auch noch mit so einer, weißt du, meistens noch eingepackt mit so Flitterband und so. Ja.
Und
dann,
riesige Packungen.
Riesige Packungen, die essen das nicht. Da gibt es keine 100-Gramm-Packung, keine kleine Rocher-Riegel, nein, ein Kilo.
Wobei die Packungen bei uns generell für Süßigkeiten und so sind ja auch mal größer geworden. Ne? Also ich war letztens hier im Globus einkaufen, so einem großen Supermarkt. Da war die Rocher-Packung doppelt so groß, wie ich die damals kannte. Das war so ein Koffer, so ein Riesending.
Der Koffer. Es gab ja auch den Trio-Koffer aus Rocher, Mon Cheri und
Ferrero-Küsschen.
Es waren Ferrero-Küsschen, ja.
Und Rocher Mon Cheri ist bei uns immer übergeblieben.
Ey, ich glaube, es ist eigentlich anatomisch gar nicht möglich, von Mon Cheri einen Sitzen zu haben. Aber wir hatten mal in der Schule eine Schulveranstaltung in der zweiten Klasse. Und dann ein türkisches Mädchen zur Weihnachtsfeier Mon Cheri mitgebracht. Es waren 30 Stück. Und keiner mochte die, außer mir. Und ich habe die alle gegessen und meine Eltern behaupten heute noch, ich wäre mit einem leichten Hau nach Hause gekommen.
Ich glaube, eigentlich kotzt man von der Schokolade, bevor man von dem geringen Alkoholgehalt, der da drin ist, irgendwie einen Sitzen hat. Also
ich stehe da bis heute so hart drauf. Ne? Ich
echt?
So,
du isst die Dinger?
Ich knabber die oben auf in meinen kleinen Mäusezähnen, dann lasse ich mir den Likör in den Mund laufen und dann esse ich die Kirsche einzeln.
Und die Schokolade wirfst du weg?
Die Schokolade wirf ich weg, genau. Daraus werden dann russische Schokoladen. Ah, Rani, ich merke schon, das wäre ein guter Tag heute. Ja. Wir haben noch gar kein Content gefeatured, wir haben noch hier gar nichts rausgehauen. Wir reden 30 Minuten über das Essen. Aber das ist der Vorteil, wenn man einen unbezahlten, nicht öffentlich-rechtlichen Podcast
macht.
Man kann
machen, was man will.
Ich hätte überhaupt keinen Bock. Ich hätte überhaupt keinen Bock bei irgendeinem öffentlichen Radiosender, wo ich dann nicht mehr Aldi sagen darf, sondern ein großer deutscher Supermarkt.
Echt, ist das so? Also
ich habe letztens mal mein Programm für den WDR aufgezeichnet und in meinem Programm kommt, also dann meinten die auch, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du nennst alle Markennamen, also so viel Markennamen, dass man nicht mehr sagen kann, du favorierst einen oder gar keinen.
Ah. Meine letzten mit den Öffentlich-Rechtlichen war, ich war für einen Vortrag unterwegs, der für WDR 5, glaube ich, aufgezeichnet wurde, also fürs Radio. Und als ich die Rechnung gestellt habe, ist mir aufgefallen, beziehungsweise wurde mir nochmal sehr bewusst, die Öffentlich-Rechtlichen zahlen keine Mehrwertsteuer. Also weisen die nicht aus.
Aha.
Das heißt, wenn du mit denen ein Honorar vereinbarst, sieh zu, dass du vorher die Mehrwertsteuer draufrechnest, weil sonst bleibst du auf der nämlich sitzen als Selbstständiger. Wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Ja, weil die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind, deshalb weisen die keine Mehrwertsteuer aus. Das heißt, wenn du mit denen zum Beispiel irgendwie für einen Vortrag ein Honorar von, sagen wir mal, 300 Euro vereinbart hast, kannst du schon mal 50 Euro abziehen, weil das zahlst du an den Staat als Mehrwertsteuer.
Oh, ja. Das ist aber ärgerlich. Da muss ich aber mal nachfragen, ob das für meine TV-Aufzeichnung, wo es doch ein bisschen mehr als 300 Euro gab, ob das...
Das wird sehr ähnlich sein. Da gehe ich fest von aus. Wenn du das direkt mit den Öffentlich-Rechtlichen hast, dann, naja, aber Details.
Details. Alles am Rand.
Ja. Es ist übrigens Samstag.
Viel passiert.
Es ist Samstag.
Samstag, wir sind tagesaktuell.
So halb, ne? Also die Leute hören das ja erst Sonntag. Aber wir können über Sachen reden, die gestern zum Beispiel passiert sind.
Was ist gestern? Ich habe gerade gelesen, dass Martin Sonneborn, der hochgeschätzte Parteipolitiker von Die Partei, wählt sie, denn sie sind gut, dass der gerade auf der Buchmesse bei einer Lesung von Björn Höcke war, oder Bernd Höcke, wie man ihn auch nennt, und dort aufgetreten ist als Graf Schenk von Stauffenberg mit Augenklappe, Uniform und einer Aktentasche unterm Arm.
Ja, und sein Ziel war es wohl, zu der Lesung von Höcke zu gehen und die Aktentasche unter seinen Schreibtisch zu legen.
Das findet auch nicht jeder lustig, aber ich finde es total lustig.
Ich fand es auch sehr witzig.
Es ist einfach so geil. Also man muss nicht alles mögen, was die Partei mag. Ich finde es teilweise ein bisschen zu gaga. Also die Demokratie dadurch zerstören, dass man sie komplett gar nicht mehr ernst nimmt, finde ich dann auch irgendwie doof. Aber manchmal machen die so Aktionen, das ist einfach absolut eine geniale Idee.
Ich
finde
es auch großartig.
Weil sie tut keinem weh, sie ist schon sehr düster. Aber sie vermittelt genau das, worum es eigentlich geht. Weil der Typ ist ein mieser, dreckiger Nazi. Das ist kein aufrechter, besorgter Bürger.
Die Diskussion müssen wir gar nicht mehr aufmachen. Irgendwie ist auch, ich glaube, heute oder gestern war Twitter von irgendeiner Rede von der AfD, wo wieder irgendein Politiker von denen, von Negern spricht, die ihn anhusten,
genau,
und dann will er wissen, ob die krank sind oder nicht. Da könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber das ist ja nur so ein kleiner Verband oder so. Nein, das ist nicht. Die Weigel saß 2 Meter daneben.
Genau, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht wieder die Politikkeule auspacken. Aber da sagt allen Ernstes ein Lokalpolitiker der AfD, bei einer, was auch immer, einem Bumstreff oder was immer die auch machen. Ich will wissen, also mit so einem bayerischen Dialekt, den kann ich nicht nachmachen. Ne? Ich will wissen, wenn mich der Neger anhustet, was der hat oder was der nicht hat.
Ja, und auf
wenn mich der Neger anhustet. Und erst hat er lustigerweise anbusselt gesagt. Ja. Dann habe ich schon gedacht, ja, Typ, ne, das ist das, was du dir wünschst. Einfach mal schön Lolli. Das ist einfach so widerlich. Und dann sitzt die Weigel daneben mit ihrem Weigel.
Also gestern ging auch auf Twitter ein Tweet rum, da habe ich auch retweetet von einer Abgeordneten, auch von der AfD, ich glaube nicht Bundestag, sondern irgendwie Landtag oder sonst irgendwas, von irgendwelchen Bildern, wo sie posiert und im Hintergrund steht Führerwein.
Führerwein.
Ja, kennst du den? Das so, ja. Den man so kurz hinter der deutschen Grenze irgendwie in Tschechien oder manchmal auch in Italien und so findet, so Wein mit Adolf Hitler drauf und ähnlichem. Also es sind so Weinflaschen und dann irgendwie dem Führer oder irgend so ein Scheiß steht da drauf und dann sind halt Bilder von irgendwie von der SS, von irgendwelchen hochrangigen SS-Leuten oder halt von Adolf Hitler drauf. Und sowas hatte die im Schrank stehen, ne? Also
schöner Führerwein.
Ja, genau. Daher
schmeckt wie Adolfs Blut, das mag ich gerne.
Ja, genau.
Bitch.
Na, was für ein Wein möchten Sie? Weiß oder rot? Braun.
Sie wollen den Führerwein. Ja, das ist aber eine gute Wahl.
Wie gesagt, lass uns das Thema mal. Also,
Wir machen lieber ernstere Themen auf. Wir machen lieber ernstere. Zum Beispiel, Schwager Kurt kommt zu Besuch. Das Schöne ist, ich hab ja meine Preview hier gespielt und dann hatte ich auch wieder Leute, die mich auf unseren Podcast angesprochen haben.
Sehr
und unter
schön.
Anderem, ich glaube, sie heißt Svenja, 14 Jahre alt, hat am Freitag ihre letzte, am Freitag ihre letzte Lateinklausur geschrieben und war ganz aufgeregt und ist trotzdem zu meiner Show gekommen und war mit ihrer Mama da. Und die Mama erzählte ganz begeistert, dass sie alle Folgen von unserem Podcast gehört haben. Dann habe ich gesagt, alle Folgen? Ich dachte, nein, die letzte haben wir noch nicht gehört. Ich habe gesagt, dann überspringt die doch einfach. Ja. Weil ich habe das Gefühl, die Svenja könnte danach ein leicht verqueres Bild von Sexualität bekommen. Und da muss die Mutti lachen, hat gesagt, sie hören die ersten 10 Minuten nicht. Aber wir geben heute hier keine Pornotipps. Aber eine Sache muss man sagen, ich habe sehr viele zugeschickt bekommen. Ich würde mir sehr wünschen von euch, dass ihr mir weiter lustige Pornotitel zuschickt. Also nicht Titel, sondern lustige Pornoszenen.
Dialoge.
Und Schwager Kurt ist wirklich, ich muss mal ganz kurz schauen, was der exakte Titel ist. Schwager Kurt kommt zu Besuch, ich weiß es aber gar nicht. Warte mal, ich hab's gleich.
Auch eine großartige Szene.
Ich beschreibe sie jetzt schon mal. Eine sehr burschikose Frau mit so einem 90er Jahre Tante-Ulla-Haarschnitt steht vor einer Fototapetenwand, in der eine Tür eingelassen ist, in einem so einem traurigen Barockmuster, aber geschmacklos bis dort hinaus.
Das ist auch 80er, ne?
Hart, ja,
oder?
Ich war mir nicht sicher, ob oder Ende 80er 70er? Oder ganz frühe 90er. Nein, ganz frühe 90er. Könnte später 80er, ganz frühe 90er sein. So, Schwager Kurt kommt zur Tür hinein, doch was danach passiert ist unglaublich.
Klingt nach Clickbait.
Es klingt nach Clickbait, es ist irgendwie Clickbait, aber es hat den Klick verdient, weil Schwager Kurt sieht 1A aus, als hätte Catweasel mit einem Tischfeuerwerk gebumst, hat so eine traurige Kickjacke an in Multicolor. Tante Ulla sieht wirklich 1A aus, wie so 90er Jahre, man kann es gar nicht genau, wie so eine strenge Religionslehrerin, die aber eigentlich heimliche Gelüste hat. Und dann führen die einen Dialog von einer so ausufernden Scheißigkeit, dass man ihn überhaupt nicht beschreiben kann. Die setzen sich hin und die Alte sagt dann so, weißt du nicht mehr, als du mich damals auf dem Geburtstag, der Werner hat geschlafen und dann hast du mich von dem runtergezogen und hast mich erstmal so richtig schön genagelt.
Das,
was für ein realistisches Setting für eine Unterhaltung. So eröffne ich meine Gespräche auch immer mit Leuten. Das ist einfach, und das ist das Erste, was sie sagt. Nicht so, hey, wie geht's dir oder so.
Oder, hey, Kurt, schön, dass du da bist. Nein. Hey, Kurt.
Ganz, ganz schlimmer Dialog. Schwager Kurt kommt zur Tür hinein. Bitte schickt uns weiter solche Sachen. In meinem Herzen wird für immer der angebrochene Nachmittag, glaube ich, die Hitliste anführen. Ich glaube, das wird nichts mehr kicken können.
Der ist aber auch schwer zu toppen, ne?
Der ist so unfassbar scheiße.
Und der lässt sich auch schön überall einbauen.
Den kannst du immer, du kannst auch, das Schönste ist, ich sag den auch manchmal gerne in größeren Gruppen, jetzt hier beim Dreh zum Beispiel, letztens haben wir so 30 Leute am Set. Und habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Und du merkst, wenn 5 Leute anfangen zu lachen, natürlich nur Typen, die Scheiße kennen, die restlichen 25 Leute dich angucken, als wenn du sie nicht mehr alle hasst. Aber es ist einer der schönsten Dialoge aller Zeiten. Reinhard, ich habe gerade ein Bild ich bin etwas irritiert, ich habe gerade ein Bild von Martin Sonneborn gesehen.
Ja.
Und in Führeruniform.
Ja.
Nicht in Führeruniform, in Graf Stauffenberg-Uniform. Und das wollen wir nicht verwechseln. Und neben ihm läuft eine leicht verschlankte Version von dir.
Was?
Ich schicke es dir, guck auf dein Handy. Ich bin total irritiert. Ich habe gerade gedacht, scheiße, Reinhard, was machst du denn auf der Buchmesse?
Oh.
Siehst du es?
Ja, das. Ja, aber nein, ich gucke anders.
Doch,
und ich habe mehr Haare. Und?
Du hast nicht mehr Haare.
Doch, habe ich.
Sehr leid. Es tut mir sehr leid, aber deine Geheimratsecken berühren sich auf der Mitte des Kopfes. Also das ist, der sieht wirklich aus, als hätte man dich zu Politiker degradiert. Das ist ja herrlich.
Vor allem mit Anzug.
Das poste ich aber gleich.
Mach das.
Reinhard im Anzug. Deswegen, das war der einzige Grund, warum ich gedacht habe, das kannst du nicht sein.
Ja.
Das ist ja herrlich.
Ich bin am Sonntag auf der Buchmesse.
Also
ich werde mich irgendwann heute im Laufe des Tages auf dem Weg Richtung Frankfurt machen, dort nächtigen und morgen früh zur Buchmesse gehen. Also übermorgen.
Sekunde mal, du pennst in einem Hotel in Frankfurt während der Buchmesse? Wie rich bist du denn?
Nein, ich penne da bei Bekannten,
wieder irgendwelche Podcast-Leute, ne, denen du auf den Sack gehst.
Nein, es sind Freunde der Frau.
Also du kennst sie gar nicht, denen du auf den Sack gehst?
Ich habe sie schon mal getroffen.
Wie lange?
Letztes Jahr bei der Buchmesse, als wir da gepennt haben.
Ja, achso, letztes Jahr bei der Buchmesse. Yeah. Oh Gott, in Gottes Namen.
Ja,
aber ist doch schön.
Ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Das wird bestimmt ganz lustig. Es gibt eine Lesung von Ralf Kaspers, die ich mir vielleicht anschauen werde.
Guter Typ.
Ja, finde ich auch. Ist so, ja.
Ich muss sagen, Buchmesse, ich bin ja berufsbedingt oft da gewesen.
Ja.
Und Buchmesse gehört zu den Messen, die ich deutlich weniger verstehe. Nicht, weil ich das falsch finde, eine Messe für Bücher zu machen. Das Problem ist, das Erlebnis Buch lässt sich halt nicht in einem Messeerlebnis. Also es lässt sich einfach nicht transportieren.
Genau.
Du läufst da rum, guckst dir Buchcover an, blätterst so alibimäßig zwischendurch mal rein, aber kein Mensch kann, also ein richtig tolles Buch, völlig egal. Ich habe zum Beispiel gerade The Life of Pi gelesen, ganz tolles Buch, kann ich jedem empfehlen. Da die Buchvorlage zu einem bekannten Film. Das Buch ist deutlich besser und umfassender. Das ist ein so exzellent geschriebenes Buch. Das hat, glaube ich, den Pulitzerpreis bekommen. Aber es ist halt komplex und es ist viele Figuren, viele Namen. Was willst du denn machen auf der Buchmesse? Du guckst da rein und dann gehst du weiter. So, ich habe die Buchmesse, ich verstehe die aus Sicht der Filialen, ich verstehe die aus Sicht der Verlage, aber aus Sicht des Endverbrauchers verstehe ich sie nicht wirklich. Du kannst dir halt Lesungen angucken, aber in 99% der Fälle sind die furzlangweilig.
Ja, ich weiß nicht, wir werden uns mal ein paar Lesungen angucken, ein bisschen rumschlendern, vielleicht auch mal durch das ein oder andere Buch blättern, aber ich verstehe genau, was du meinst, vor allem, wenn es auch noch so unglaublich voll ist, dass du dich nicht mal irgendwo in Ruhe hinsetzen kannst, um mal irgendwie eine Viertelstunde in ein Buch reinzulesen, finde ich auch schwierig. Ich sag mal so, der Verlag hat Karten spendiert und
ja, Papa lässt sich wieder auf Kosten gut gehen, ne? Ja, so kennen wir dich.
Und ich bin eher auf
den schöne Rocher noch dabei, ja, gelegt.
Das,
ne?
Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Nee, ich werde mal bei meinem lieben Verlag vorbeischauen am Sonntag um 2. Vielleicht, also.
Obwohl du mittlerweile Persona non grata bist.
Was denn? Nein. Die mögen
nein.
mich.
Nein. Alle Mitarbeiter denken wahrscheinlich, oh Gott, da kommt der dumme Ficker schon wieder. Der uns immer in der Öffentlichkeit lächerlich macht. Der immer erzählt, wie schlecht unsere Cover sind, wie unzufrieden er mit unserer Arbeit. Hallo Rainer! Hey, schön, dass du da bist.
Nein,
willst du was trinken?
Ich werde da vorbeigehen. Genau das, einen Kaffee trinken, also schnorren. Und es ist ja der Verlag, in dem auch gerade die Känguru-Apokryphen erschienen sind. Mal gucken, ja, ob ich mir die auch noch schnorren kann.
Aber reitet da einer ein Pony nicht ein bisschen lange? Also jetzt, also wirklich, also wie viele Känguru-Teile gibt es jetzt?
Das ist der vierte.
Ja gut, ich habe auch 4 Bücher bei meiner Familie geschrieben, ich nehme alles zurück. Ja,
Er hat ja zwischendurch noch Quality Bücher. Land geschrieben, zum Beispiel.
Ich habe es hier liegen, nie gelesen.
Lies es. Es ist super. Also es ist sehr,
ist halt
sehr
ein kluger
gut.
Bursche, ne?
Es ist großartig. Auch wenn du mal die Gelegenheit hast, dir eine Lesung von ihm anzugucken, mach das auf jeden Fall. Der war ja auf dem letzten Chaos Communication Congress und hat da eine Lesung gemacht auch. Aus Quality Land, weil das halt so Privatsphäre und Zukunft und Internet und so aufgreift. Die Lesung ist großartig. Dieser Mensch ist ein Multitalent, was ich sehr beneidenswert finde. Der kann nämlich nicht nur lustig schreiben, der kann auch richtig großartig lesen, also aus dem Buch vorlesen, und macht bei seinen Lesungen auch noch Musik. Das heißt, der kann auch noch singen und Gitarre spielen.
Ja, ja, ich weiß, da kommt der ursprünglich her. Von dem kommt der schöne, der hatte mal ein Soloprogramm, das hieß, wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht manchmal aufhängen. Und das ist einfach ein geiler Titel.
Ja, das stimmt.
Und warte mal, ich gucke gerade, ich habe letztens ein sehr schönes Zitat von ihm gelesen über den Klimawandel. Marc-Uwe Kling, ich lese einmal vor. Darf ich?
Ja, yeah, mach.
Hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir könnten was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos wieder weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns aber ganz schön ärgern. Das ist einfach, damit bringt das auf den Punkt.
Ja.
Also den Klimawandel zu bekämpfen, ist ja fernab der Tatsache, dass es ihn sehr, 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 sehr wahrscheinlich gibt.
Was ist hier sehr, 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 das ist nicht ein sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, das ist ein, wir sind uns sicher.
Okay, wir sind uns sicher, dass es ihn gibt. Ich wollte auch die Flat Earth Theoretiker in unserem Podcast Community, wollte ich noch mit reinholen. Aber dafür, dass es ihn gibt, selbst wenn man nicht hundertprozentig an ihn glauben mag, sind alle Dinge, die man tut, um ihn zu vermeiden, so gut für die Gesellschaft und für die Ökologie, dass es einfach Sinn macht.
Ja, natürlich. Das ist keine Frage. Die Lesung vom Kongress kannst du dir übrigens angucken. Geht eine Stunde. Sehr empfehlenswert, und er hatte einen Bassisten mit dabei.
Er hatte einen Bassisten
mit dabei? Ja, einen Bassisten mit dabei. Also er hat da gesessen und gelesen und hatte einen Bassisten mit dabei. Ein etwas korpulenterer Mensch. Geh mal auf media.ccc.de.
Okay.
Wenn du dabei bist.
Media.ccc.de. .de, ja.
Und dann gib mal oben in das Suchfeld Kling ein.
Okay, getan. Marc-Uwe Kling, Quality Land.
Genau, dann siehst du die Lesung und da siehst du den Bassisten, den er dabei hatte.
Geil, ein fetter Rocker.
Ist geil, ne?
Und was hat er gemacht, der Bassist?
Der hat immer zwischen den Kapiteln und so Übergänge gespielt und so. Und wenn Marco Kling halt irgendwie was gesungen hat, hat er ihn begleitet und so weiter. Das war das wie so ein Comedy-Duo auf der Bühne. War wirklich super gut. Geht eine Stunde, guckt euch das an, ist sehr, sehr sehenswert. Auf der gleichen Seite findest du übrigens auch unseren Vortrag vom Kongress.
Euren Vortrag vom Kongress? Den würde ich aber gerne mal sehen. Ist das der, wo du den Heiratsantrag gemacht hast?
Ja, das ist der.
Wenn ihr Reinhard mal so richtig beim sich in die Buchse scheißen sehen wollt, weil wir Freunde sind, in deinem Gesicht während des kompletten Vortrags die Panik sehen in den Augen, wie das jetzt gleich werden würde und so. Du warst total unkonzentriert.
Die Konfettikanonen haben nicht funktioniert.
Du hast 100% abgefeuert. Völlig egal, Konfettikanonen. Aber es war so süß, wie du diesen Heiratsantrag. Ich saß an der Ostsee mit schlechtmöglichstem Internet und habe mir das im Livestream mit meiner Frau angeguckt. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich fand es so niedlich. Ich fand es auch erstaunlich, weil meine Frau zu mir sagte, ich meine, ich habe ihr schon einen Heiratsantrag gemacht, aber sie sagte, wenn du mir diesen Heiratsantrag gemacht hättest vor 3000 Leuten und 100.000 Leuten vorm Stream, ich hätte Nein gesagt. Und dann sage ich, du bist eine verdammt grausame Frau. Und dann sagte sie, nein, das ist, wenn man das nicht abgesprochen hat und wenn der Partner darauf nicht steht, schon eine ziemlich harte Nummer. Ne?
Hat aber funktioniert.
Ja, weil du ein Player bist, weil du es wusstest. Aber genau, sie hat es nicht geahnt, oder?
Nein.
Oder hast du schon immer so subtil den Ring im Hosen mal liegen lassen? Und sie so, was ist denn das? Ich so,
genau,
keine Ahnung.
Sie saß daneben, während ich den gebastelt habe.
Stimmt, du hast ihn ja sogar selber gebaut aus einem ehemaligen Cockring von dir, ne?
Nein, das war aus Alufolie. Dieser Ring war aus Alufolie und Sekundenkleber, Qualitätssekundenkleber.
Und der war noch nicht getrocknet, als sie ihn auf den Finger gezahlt hat. Sie hat ihn bis heute an. Sie kann ihn nicht mehr lösen. Sie muss den Finger abhacken eines Tages. Ist mittlerweile mit ihrer Hand verschmolzen. Ach, war rein.
Ja, ist ja schon ein Jahr her. Bald ist wieder Kongress. Ich freue mich sehr drauf. Diesmal ohne Beitrag. Diesmal bin ich nur als Gast da und freue mich sehr darauf.
Und bald heiratet ihr?
Ja, nächstes Jahr. Also,
und wer darf das machen?
Ein Standesbeamter.
Was? Oh.
Ja, und also den bürokratischen Part. Den romantischen Part darfst du machen. Ich bin sehr gespannt.
Ich schreibe schon seit Tagen. Seit Tagen sitze ich schon hier.
Das Programm wird komplett vernachlässigt.
Ja, wir könnten diese Ehe verhindern, aber würden wir uns dann nicht eines Tages ganz schön ärgern. Marc-Uwe Kling-Zitat. Warte mal, was wollte ich denn jetzt erzählen? Also insgesamt einfach eine harte Zeit gerade bei mir. Ist viel los, ist richtig Bambule so. Donnerstag, Freitag, nee, stimmt gar nicht. Mittwoch, Donnerstag, Vorpremiere in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Gestern Nightwash in Düsseldorf moderiert. Dann heute Morgen Vorpremiere in Hückeswagen, im zauberhaften Hückeswagen. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drehen für die neue Show mit Elton. Samstagabend die Ausstrahlung von Elton und mir. Und dann Sonntag, Montag drehen. Den nächsten freien Tag habe ich in 8, 9 Tagen.
Das ist schön, oder?
Es ist im Moment.
Aber man hat es sich ja ausgesucht. Also es ist ja trotzdem, ein Job, der Spaß macht, ne? Und
ich habe halt im Vorfeld nicht gedacht, dass das alles so geballt kommen würde.
Ja, aber dafür hast du dann auch wieder Packung, dafür hast du dann irgendwann auch wieder Abschnitte, wo es ruhiger wird.
Ja, im April dann.
Ja, ist doch super.
Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Ist im Moment einfach alles zu viel. Aber ich bin froh, weißt du, weil die ersten zwei Shows hier der neuen Tour.
Genau, wollte ich gerade fragen, die Preview, Pre-Preview, was auch immer.
Mein lieber Mann, Alter, das ist einfach so im Vorfeld, dass man dermaßen, man kann das gar nicht beschreiben. Du stehst da 100 Minuten. Ich bin ja kein Schauspieler oder Auswendiglerner. Das heißt, ich habe im Kopf einen ungefähren Plan, was an dem Abend erzählt werden soll. Ich habe einen ungefähren Plan, wo die Pointen hin sollen und den Rest dazwischen improvisiere ich. Und das ist über 100 Minuten wirklich relativ heikel.
Ich weiß, ich bin ähnlich. Ich habe bei Vorträgen auch immer eher so ein, also ich habe noch nie für einen Vortrag, ich habe noch nie einen Vortrag geübt, weil ich das einfach nicht kann. Ich kriege das nicht hin, einen Vortrag nochmal genauso zu halten. Es gibt ja Leute, die sich zu Hause vor den Spiegel stellen oder irgendwie die Folien durchgehen und dann alles einmal so auf vorsprechen oder irgendwie sagen bei Vorträgen. Kann ich nicht. Kriege ich überhaupt nicht hin. Mir geht das auch immer so, wenn ich jetzt Vorträge mache und irgendwie Folien habe oder so, dann habe ich so grob eine Idee, was ich erzählen möchte, ne, und erzähle das dann und hoffe, dass das passt.
Ja, ich meine, das ist natürlich bei mir noch ein bisschen, ich muss ja, du orientierst dich ja thematisch.
Ja, du hast halt nichts in der Hand, du musst halt Geschichten erzählen, eine Stunde lang, ne, oder länger.
Ich muss Geschichten erzählen und sie müssen wirklich lustig sein. Ne? Und das ist halt manchmal, das ist einfach eine Herausforderung manchmal. Ne? Und,
ich glaube, richtig schlimm wird es, wenn es mal nicht zündet. Also wenn es nicht anfängt. Wenn es einmal angefangen hat, dass
ja,
das Publikum
das gut ist und versagt einer letztens, fiel mir während der Geschichte, die ich erzählte, ein, dass die Geschichte kein Ende hat. Dann habe ich einfach gesagt, die Geschichte ist jetzt zu Ende. Ich weiß, das ist kein Ende, aber ich weiß nicht, wie es anders beenden soll. Da mussten die Leute lachen, weil es so absurd war. So kann man es dann auch retten. Aber an sich, die ganze Situation ist surreal, wenn du so ein Programm das erste Mal aufführst. So. Und ich hatte wirklich großes Glück. Und der Vorteil gegenüber jetzt Kollegen, die Texte aufsagen, ist natürlich, dass du dich immer in dem Moment, in dem was passiert, im Publikum drauf einstellen kannst. Ich habe genau, ein, zwei Kollegen, die ich sehr mag, die bei jedem Abend mit der gleichen Betonung den gleichen Text aufsagen, als wäre das so eine Anrufbeantworteraufsage. Das ist ganz strange. Du siehst die und jedes Detail dieses Vortrags ist exakt gleich.
Und ich glaube, das ist schwierig. Also ich habe unglaublichen Respekt natürlich vor Leuten, die das so improvisieren, aber auch vor den Leuten, die das wirklich wie so ein Programm runterspielen, weil dann ist das, glaube ich, nochmal eine Nummer härter, das zu machen. Natürlich hast du die Sicherheit, dass das halt irgendwie funktioniert und du nur dein Programm abspielen musst, aber es ist auch öde bis zum Anschlag. Also mir ging das mit meinem 10 Minuten Science Slam Vortrag ja schon so, dass ich den irgendwie am 20. Mal einfach nicht mehr hören konnte und das sind nur 10 Minuten, ne? Also es ist schwierig, da sich irgendwie noch für zu begeistern. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du irgendwie wie so ein Mario Barth da irgendwie 2 Stunden lang Wort für Wort das gleiche Programm runterleierst und das auch noch irgendwie, auch wenn du eigentlich keinen Bock hast, mit so einer, mit einem strahlenden Gesicht und Motivation vortragen sollst, ich glaube, das ist echt ein harter Job. Also, ne, ist bei dir ja genauso. Du musst auch auf die Bühne, auch wenn gerade Kacke ist.
Ich muss es auch 200 Mal machen und deswegen ist es für mich auch viel angenehmer, wenn ich das Ding sagen wir mal, spontan machen.
Ja,
wenn ich das mit Sachen aufbauen. Letztens bei der ersten Show hatte ich in der ersten Reihe, ich mir die erste Reihe an und dann sagte sie, ich meinte so, du siehst aus wie eine Lehrerin, was machst du? Ich arbeite beim Urologen. Und das war natürlich, dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und sie hat erstmal eine Urologengeschichte erzählt, weil ich meinte, komm, das ist so spannend, hau mal eine raus. Und dann hat sie eine erzählt, dass sie letztens jemanden mit Morbus Kobold da hatten. Weißt du, was Morbus Kobold ist?
Natürlich weiß ich, was Morbus Kobold ist. Dazu gibt es einen Wikipedia-Eintrag und die Doktorarbeit, wenn man das denn Doktorarbeit nennen möchte.
Wir müssen das jetzt in Anbetracht dessen, dass uns auch Svenja 14 Jahre Lateinarbeit zuhört, müssen wir das etwas vorsichtig beschreiben. Aber es gibt Menschen, die es für eine gute Idee halten, meistens Männer, eigentlich ausschließlich Männer, weil sonst ist es anatomisch nicht möglich, ihren Lörris in Haushaltsgeräte reinzuhalten.
Ja, und sehr, sehr häufig kommt dabei vor, ein Staubsauger.
Ein Staubsauger, weil der Thermomix hat sich nicht bewährt, das ist einfach doof, man will sich irgendwie ein Risotto kochen und hält den Pimmel rein, ist nicht gut. Aber der Staubsauger scheint aus irgendeinem Grund eine Anziehungskraft zu entwickeln. Ich meine, so ein Staubsauger ist ja schon ein sexy Objekt.
Und
normalerweise mit so einem, ja, aber Alter, wer macht denn sowas? Das ist ja, wie soll man das denn nennen? Blowjob des Todes oder was? Das ist ja fürchterlich. Also wer kommt denn aus so einer bescheuerten Idee? Ja,
anscheinend mehrere, ne?
Es kommen mehrere darauf, weil es gibt eine Doktorarbeit darüber, dass es nicht nur kann es so zu Verletzungen führen, wenn man sich ein Vakuum am Dödel erzeugt, sondern es gibt eine Marke von wie heißen die? Vorwerk.
Vorwerk
hat einen Staubsauger gebaut und da ist vorne im Schlauch, in der Düse, ein Schredder drin.
Das ist der Kobold, also dieses Staubsaugermodell heißt Kobold. Das ist einer, der schon seit den 70ern oder so, der wird heute so nicht mehr gebaut. Der wurde damals, ich glaube 70er oder so waren es, die Doktorarbeit ist auch, glaube ich, aus den 70ern, das ist ein Staubsauger, der nicht so ist wie heute die meisten, sondern noch so ein All-in-One-Gerät, wo du quasi den Motor und alles an einem Stiel hast. Ne? Und unten ist halt die Düse, mit der du saugst. Was dazu führt, dass von Motor mit halt dem Propeller, der den Unterdruck erzeugt, dass von da bis zur Düse vorne dieser Stutzen nur ungefähr irgendwie 6-7 Zentimeter lang ist.
Ja, und wenn der Pimmel kürzer ist, hat man Glück gehabt.
Ja, so in etwa. Und da gab es halt Leute, die das Ding für Masturbationszwecke benutzt haben und dann mit ihrem Lörris halt in diesen Ventilator reingekommen sind, was natürlich unglaublich schwere und schlimme Verletzungen nach sich zieht. Wenn du mal Vorwerk Kobold googelst, findest du, glaube ich, auch ein Bild von dem Ding. Oh, der wird immer noch, also die Marke gibt, also Vorwerk baut ja immer noch Staubsauger, aber dieser Kobold von damals, wenn man den sieht, fragt man sich, wie kann man so dumm sein und auf diese, also auf diese Idee zu kommen. Wie gesagt, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu Morbus Kobold, deshalb heißt diese Krankheit, also dieses Krankheitsbild auch so, da ist ein Bild, Modell des Staubsaugers. Im Wikipedia-Eintrag Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern.
Im Wikipedia-Eintrag, da können wir doch jetzt, wie wäre es denn, wenn wir, kann man da nicht noch bekannte Fälle hinzufügen oder sowas? Da könnten wir noch ein paar Namen von AfD-Politikern runterschreiben.
Nein, dass
Björn Höcke sich erfolgreich beim Versuch, einen braunen Kobold zu bumsen, erfolgreich den Pimmel weggeschreddert hat.
Wir betreiben keinen Wikipedia-Vandalismus, bitte.
Ach, Reinhard, manchmal muss man was für die Menschheit tun. Ja. Ich will jetzt alle im Podcast auffordern, dass sie darunter Namen von Politikern schreiben, die sie nicht mögen. Aber bitte rechte Politiker, vielen Dank.
Ja. Der Artikel beginnt mit Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern. Das ist eine Dissertation des Urologen Michael Alchibaya Taimuras. Dissertation von...
Klingt aber schon ein bisschen, als wenn er sich den Namen ausgedacht hätte, oder?
Von 1978...
Son Goku, Pokémon, Michael, Klaus, Dieter.
Ist von 1978 von der Technischen Universität München.
Stopp, das Ding ist 40 Jahre alt?
Ja, das ist alt. Deshalb ist dieser Staubsauger auch, wenn du dieses alte Modell dir mal anguckst, fragt man sich, wie man auf die unglaublich behämmerte Idee kommen kann.
Das muss ich mir jetzt doch mal anschauen. Ja. Warte mal, jetzt bin ich gespannt.
Das Ding ist 40 Jahre alt und wie gesagt, das ist eine medizinische Dissertation, also so ein, weiß ich nicht, 50 Seiten, 60 Seiten.
Meine Eltern
Seiten.
Sogar, ach du Scheiße. Wie kommt man denn schön, auf die oder? Idee? Ach du Scheiße, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das, oh Gott. Ja, das, kann man eigentlich, jetzt, das führt uns zur nächsten Frage, kann man eigentlich auch einen Rumba bumsen?
Oh Gott. Nein, der rennt
Was
nämlich weg.
Was passiert dann, Reinhard?
Der rennt weg.
Der rennt weg. Stell mal vor, du läufst mit einem erregierten Glied hinter deinem Staubsaugerroboter her und sagst, komm her jetzt. Komm, ich bin einsam. Komm jetzt.
Hast du in diese Dissertation mal reingelesen?
Nein, habe ich nicht.
Ich gucke gerade, also hier sehe ich sie gerade nicht, aber die gab es mal.
Kann man den Rumba bumsen? Ich habe sogar einen hier. Ja, oh Gott, Otto steht vor der Glastür und guckt mich total traurig
vielleicht,
an. Otto,
vielleicht,
du bist
vielleicht erwischst du Otto irgendwann mal, wie er den Rumba.
Wie er den Rumba. Ja. Wie er den Rumba. Es gibt eine Geschichte, ohne Scheiß, das ist wirklich wahr, mein Schwiegervater hat mal erzählt, der Rumba wäre ein gefährliches Gerät, den dürfte man nicht alleine laufen lassen, wenn der Akku sich überhitzt, bla bla bla. Ne?
Ja.
Und ich dann erzähle, ey, jetzt bitte entspannt euch, bitte, das ist lächerlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Akku, wer sitzt denn neben seinem Rumba-Staubsauger und schaut dem zu, wenn ich Bock hätte, dem zuzuschauen, würde ich doch selber saugen. Das heißt, ich lasse den Rumba immer laufen, wenn ich nicht hier bin und oder zwischendurch mal. Und dann war ich mit meinen Schwiegereltern Eis essen. Das ist wirklich passiert, so absurd. Ich komme wieder in die Wohnung, schließe die Tür auf. Hinter mir, man hörte den Staubsauger, wie er so fuhr. Aber auch ein Geräusch, was mich irritierte, weil er klang deutlich lauter. Und dann fährt der Rumba vorbei. Hinter ihm der Haarföhn, den er von der Anrichte im Klo gezogen hatte, mit einem Verlängerungskabel. Der Haarföhn lief und zog dann noch ein Badehandtuch, das um den Haarföhn gewickelt, hinter sich her, das schon anfing zu kokeln. Und mein Schwiegervater hinter mir guckt mich nur an und sagt, das ist nicht euer Ernst. Und ich so, ich hab das nicht und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Der Romba hat es in der Zeit, in der Heimstunde Eisessen geschafft, sowas wie eine Final Destination Todesmaschine aus sich selber zu bauen. Allein, dass er den Föhn erwischt hat, der Föhn beim Runterfallen angegangen ist und dann noch das Badehandtuch von der Badewanne gezogen wurde und hinter dem Romba her. Es war so absurd. Das kannst du keinem erzählen.
Apropos absurd, wenn du diesen Wikipedia-Artikel noch aufhast, hast du unten in den Links diese Dissertation verlinkt. Als
Morbus
PDF.
Kobold. Ich weiß. Das muss ich mir sofort anschauen. Die schauen wir uns alle mal an,
ja,
als kleine Vorbildung.
Das sollte man dringend tun. Wie gesagt, ist eine Dissertation aus der Medizin, hat knappe 60 Seiten und wäre in ein, also für Leute, die nicht im universitären Betrieb arbeiten, eine Dissertation der Medizin hat nichts zu tun mit einer Dissertation in irgendeinem anderen Fach.
Viel schöner finde ich allerdings auch, dass unter der Thema Michael Ashubayalala, darunter, lies mal, was da drunter steht, der zweite Artikel, der verlinkt ist.
Warte mal. Der zweite Propeller am Penis.
Propeller am
Penis. Das ist
Carlsson vom Dach hat den Propeller am Penis.
Propeller am Penis ist der Artikel, der im Spiegel dazu erschienen ist, zu dieser Dissertation. Aber wenn du die mal aufmachst.
Ich glaube, ganz eng, irgendwo in meinem Hinterkopf schellt es gerade, dass Charlotte Roach, die sich selber Bumsbuchautorin nennt, du kennst sie ja, Feuchtgebiete, vor ein paar Jahren mal mit Bela B. eine Lesung gemacht hat und aus, oh Gott, das sind Bilder in der Dissertation. Oh Gott, Reinhard, warum hast du das denn nicht gesagt? Ich habe da gerade durchgescrollt.
Da sind Schwarz-Weiß-Bilder drin. Da ist auch oben ein Bild vom Kobold drin. Und, richtig, richtig geil ist, diese Dissertation besteht im Wesentlichen daraus, dass hier der Doktorand die Fälle halt aufgeschrieben hat, alle einmal hintereinander, und dann versucht hat auszuwerten, wie es denn dazu kommen konnte, so in etwa, ne? Oder was für Verletzungen daraus entstehen.
Boah, Reinhard, ich habe ein bisschen Kotze im Hals jetzt, nachdem ich das gesehen habe.
Ja, ich bringe dich ein bisschen zum Lachen, weil Unfallhergang. Es steht bei den verschiedenen Fällen auch der Unfallhergang dabei. Ich lese dir mal ein, zwei.
Was die Leute begründet haben, wie ihr Penis.
Ja, genau. Ich lese dir mal ein, zwei vor. Fall 1. 53 Jahre evangelisch verheiratet, Beruf Hausmeister. Der angeblich impotente Patient hielt bei einem Masturbationsversuch den nicht irrigierten Penis in den Ansaugstutzen eines laufenden Staubsaugers. Der Penis wurde in das Staubsaugergehäuse gezogen und kam mit dem Rotor in Berührung. Es kam zu starken Blutungen und Verletzungen. Das ist noch was man sich vorstellen konnte, ne? Fall 2.
Nein, kann man sich nicht, Reinhard.
Ja, aber ja, das
beim Masturbieren einen Staubsauger in der Hand halten.
Warte,
insgesamt eine etwas un.
Die werden noch viel abstruser. Fall 2, 73, evangelisch geschieden, Beruf Rentner. Der Patient befand sich wegen Ischias in orthopädischer Behandlung. Er wollte sich mit dem Staubsauger massieren. Dabei sei ihm angeblich aus Versehen der Penis in den Staubsauger geraten. Es wird noch viel besser.
Ja, genau. Weil das ist aber ein realistisches Setting. Manchmal, wenn ich so verspannte Oberschenkel habe, das ist wirklich wahr, dann setze ich mich hier zu Hause nackt auf die Couch und dann gehe ich einfach mal schön mit meinem Handstaubsauger, gehe ich so schön über die Oberschenkel. Das ist auch für die Muskulatur.
Kommt hier auch noch häufiger vor. Ne? Fall 3, angeblich beim Massieren mit dem Staubsauger wegen Kreuzschmerzen sei der Penis in den Staubsauger geraten. Da fragt man sich, wie man vom Kreuz zum Penis kommt.
Ja, das ist gerutscht. Über den Rücken hinweg, über die Schulter und dann direkt in den Lümmel rein. Alter, dann sag doch einfach, ich habe versucht, meinen Staubsauger zu ficken. Das ist doch weniger peinlich, als wenn du sagst, der ist mir abgerutscht, während ich mir meine Oberschenkel massiert. Wer massiert sich denn seine Oberschenkel mit seinem Hausstaubsauger? Das ist doch total bescheuert.
Warte mal, einen möchte ich noch vorlesen, das ist nämlich mein absoluter Lieblingsfall. Moment. Es war nämlich irgendwie einer der verwitwet Rentner? Nein. Fall 7? Nee, auch nicht. Fall 8? Konnte keine Angaben machen. Fall 9? Der Patient hat sich angeblich beim Reparieren einer Kaffeemühle versehentlich am Penis verletzt. Alles deutet jedoch eindeutig auf eine Staubsaugerverletzung hin.
Reini, ey, stell dir das nur vor. Stell dir nur die Situation vor, wie unfassbar peinlich das sein muss.
Ja, wie schmerzhaft. Also du hast ja flüchtig ein, zwei der Bilder gesehen, ne? Der Patient gab an, er wäre von einem Tisch auf einen Gartenstuhl gestürzt und habe sich so eine Penisverletzung zugezogen. Das ist wie die Leute, die irgendwas im Hintern stecken haben, die zufällig nackt auf einer Leiter standen.
Sehr schön war auch letztens, ich habe die Urologin dann nach einer Geschichte gefragt. Die meinte, sie hatte letztens einen älteren Herrn zu Besuch, zu dem sie dann sagte, machen Sie sich bitte mal frei jetzt. Und so um die 70, 75, und er zieht sich aus und trug einen palettenbesetzten silbernen Tanga vorne mit einem roten Drachen drauf. Versuch da mal ernst zu bleiben. Weißt du, wenn Opa mit der alten Pökespritze kommt und hat die eingepackt in einen paillettenbesetzten silbernen Tanga mit einem roten Drachen drauf, ey. Dieser Drache wird nicht mehr fliegen. Das war wirklich, boah, allein dieses Bild im Kopf, ne? Oh.
Unfassbar. Ich will dir noch einen Fall vorlesen. Ich habe ihn gefunden, das ist mein Lieblingsfall. Fall 14 und 15. Versuch mal nicht zu lachen.
Der es gab mehr als 15
ja,
Fälle?
Ja, es gab mehr als 15 Fälle. Diese Arbeit hat insgesamt 60 Seiten und davon sind, ich glaube, 40 halt Fälle.
40 Seiten?
Ja, 40 Seiten Fälle, genau. Es ist immer mit Vorgeschichte, Unfallhergang, Lokalbefund und so weiter. Ich lese dir den mal kurz vor, der ist ein Ticken länger, aber es lohnt sich. Der 31-jährige Patient war seit 2 Jahren verheiratet. Nach eigenen Angaben war er sehr streng erzogen worden. Über sexuelle Probleme wurde in seinem Elternhaus nie gesprochen. Er sei auch nie aufgeklärt worden. Mit 14 Jahren habe er zum ersten Mal onaniert. Bis zu seiner Heirat hatte er circa 2-mal die Woche masturbiert. Seine Frau sei streng katholisch erzogen worden. Er führe eine harmonische Ehe, allerdings sei seine Frau in sexuellen Dingen sehr zurückhaltend. Soweit die Vorgeschichte. Unfallhergang. Die Frau des Patienten war für 2 Wochen verreist und wollte am nächsten Tag zurückkommen. Beim Saubermachen der Wohnung habe er zwischendurch in Illustrierten geblättert und sei dadurch erregt worden. In seiner Fantasie befasste er sich mit Fellatio und assoziierte dabei Saugen und Staubsauger. Daraufhin führte er seinen halbirrigierten Penis mit zurückgezogener Vorhaut in das laufende Ansaugrohr eines Koboldstaubsaugers ein. Im selben Augenblick habe es fürchterlich geknallt und er habe stark am Penis geblutet. Die Schmerzen setzen erst allmählich ein. Soweit, das klingt noch nicht besonders witzig oder komisch. Witzig wird Fall 15. 59, evangelisch verheiratet. Der Vater des in Fall 14 vorgestellten Patienten.
Hör auf!
Doch, der Vater des in Fall 14 vorgestellten Patienten stellte seinen Sohn am Tag, an dem dieser nach der bekannten Penisverletzung aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zur Rede. Er wollte nicht glauben. Moment, er wollte nicht glauben, dass er sich seine Penisverletzung mit einem Staubsauger beigebracht habe. Er beschuldigte ihn, seine Ehefrau, die zu der Zeit verreist war, mit einer anderen betrogen zu haben. Die Penisverletzung führte er auf eine Bisswunde zurück. Am nächsten Tag beschloss er zu prüfen, ob eine derartige Verletzung mit einem Staubsauger möglich sei. Er steckte zu diesem Zweck seinen Penis in den laufenden Koboldstaubsauger. Im Bruchteil von Sekunden wurde der Staubsauger an den Körper herangezogen. Er spürte einen stechenden Schmerz, sodass er den Staubsauger wegstieß. Sein Penis sei ganz klein geworden und fast im Bauch verschwunden. Er sei sofort ins nächste Krankenhaus gefahren.
Wo sein Sohn schon lag. Ich lag in einem Zimmer. Oh Gott. Das
ist mein Lieblingsfall.
Ich stelle mir gerade vor, wie diese beiden Vollspastis nebeneinander im Bett im Krankenhaus liegen. Dann geht die Tür auf.
Ja, dann so.
Und da steht der Koboldstaubsauger mit einem Strauß Blumen in der Hand und besucht sie. Wollen die mich verarschen?
Also, Entschuldigung, ja, Sohn, du hattest recht.
Und er ist nicht auf die Idee gekommen, es vielleicht vorher mal mit einer Salatgurke zu probieren, wenn er wirklich nicht dran geklappt hat. Er hat gedacht, ich will das hier in experimentellen Bedingungen abfeiern. Ich mache das jetzt für die Wissenschaft. Und nachdem mein Sohn gestern seinen Loris kaputtgeschreddert hat, haue ich auch noch, ganz ehrlich, die Zeugungsfähigkeit dieser beiden Männer zu zerstören, ist, glaube ich, keine schlechte Idee gewesen.
Also schon hart, oder?
Oh Gott, Reinhard, ey.
Wie gesagt, du kannst noch, also wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, kannst du noch mal ein bisschen in dieser Dissertation blättern, die ist wirklich sehr lesenswert und sehr witzig.
Boah, Reinhard, ich glaube, ich muss einen Korn trinken oder so. Wir haben 12 so, Uhr so an einem Samstag, ich brauche jetzt einen Korn, ich kann nicht mehr. Das ist ja unfassbar. Boah, Reini, ey, das ist einfach.
Hammer,
das,
oder?
Können wir das überhaupt ausstrahlen? Das können wir doch nicht
ausstrahlen.
Doch,
das ist natürlich, warum denn nicht? Wir haben einen Explicit-Tag, wir dürfen alles.
Alter, was wir allein in dieser Folge schon, wir haben Bernd Höcke weggebombt, wir haben Penisse in Staubsauger geschoben. Rainer, ich kann nicht mehr, das ist alles zu viel.
Schön, oder? Ich finde das schön, also ich finde es witzig. Ich kann noch, wenn du möchtest, kann ich noch mit einem praktischen Tipp enden.
Nein, aber weißt du, ich muss mal ganz kurz, du darfst einen praktischen Tipp, aber darf ich dir kurz sagen, was die Mutter von, ich hoffe, sie hieß Svenja, ich weiß es nicht mehr, aber diese sympathische junge Mutter mit ihrer Tochter, was die zu mir sagte, warum sie so uns hört? Weil wir auch mal ernste Themen. Es tut mir so leid. Dieser Cockpast mit Basti Bielendorfer und Reinhard Riff.
Und bitte nicht.
Oh Gott, Reinhard, wir müssen es umbenennen in den Cockpast. Oh Gott. Oh, ich bin völlig mit nervös, ich kann nicht mehr rein. Meine Frau steht draußen schon vor der Tür und winkt. Schatz, ich bin gleich fertig, ne? Oh Gott, das klingt, als würde ich jetzt
hol schon mal den Staubsauger.
Reinhard, wie lange haben wir denn jetzt?
Wir sind fast bei einer Stunde. Deshalb wollte ich ja mit einem praktischen Tipp noch enden.
Ja, aber Reinhard, wir haben noch vorher Themen aufgeschrieben und haben über die nicht gesprochen. Was machen wir denn jetzt? Passiert halt.
Da müssen wir nächste Woche drüber reden. Und dann wird unsere Themenliste immer länger. Ist doch sehr schön.
Wie entwickeln sich denn unsere Zuhörerzahlen?
Ganz gut, es werden mehr, stetig mehr. Wir sind jetzt fast bei 2 Millionen.
2 Millionen ja. Schon? Boah, wir haben ja fast ganz Deutschland jetzt.
Ja, das. Boah, 20% werden wir nie bekommen. Zumindest in manchen Bundesländern.
Egal, das ist nicht so schlimm. Ja. Solange man uns im Herzen des Ruhrgebiets hört, bin ich versöhnt.
Ist doch super, ne? Solange man noch vor die Tür gehen kann.
Jetzt dein praktischer Tipp.
Mein praktischer Tipp, ich habe mich die Tage ausgesperrt aus meiner Wohnung. Und zwar genau an dem Tag, als meine Liebste beruflich für 2 Tage nach Berlin geflogen ist. Ich wollte einkaufen gehen, ging zur Tür raus, die Tür fiel hinter mir ins Schloss und dann ist mir eingefallen.
Du hast schon den Koboldstaubsauger angemacht.
Ja, genau, der lief hier und wartete auf mich. Und dann ist mir aufgefallen, Mist, du hast deinen Schlüssel vergessen. Das ist insgesamt ja sehr unangenehm und ich habe schon Abwägungen getroffen zwischen Schlüsseldienst, was sehr teuer ist, also da selbst bei einer zugefallenen Tür, wenn du da an einen unseriösen gerätst, bist du gar gerne mal mehrere 100 Euro los und leider weiß man vorher nicht, wer seriös ist und wer nicht.
Das ist richtig.
Das ist schwierig. Man kann ganz sicher sein, der erste Suchtreffer bei Google ist nicht seriös. Also
ja.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Meine Frau hat mich aber auch was hingewiesen, eine Tür, die nur zugefallen ist, kriegt man eigentlich selber wieder auf mit ein bisschen Glück. Ich hätte die Variante probiert mit einem Stück Draht, aber meine Liebste hat mich noch auf etwas aufmerksam gemacht, das ich auch kannte, aber vollkommen vergessen hatte. Und zwar bekommt man eine zugefallene Tür relativ problemlos mit einer zerschnittenen PET-Pulle wieder auf. Das heißt, ich bin zum nächsten Supermarkt, habe mir eine Schere und eine 1,5 Liter Pulle Cola Light gekauft. So eine dünne.
Oh Gott, Reinhard,
was denn?
Warum kannst du es nicht machen wie normale Leute?
Den Schlüsseldienst anrufen oder was?
Ja.
Nein, das sind nicht normale Leute. Normale Leute, also ich
normale Leute fahren zum Supermarkt, kaufen sich eine PET-Pulle. Ja, stimmt, Reinhard.
Ja. Du kaufst dir eine PET-Pulle, schneidest da also einmal so einen Ring raus, dass du den auch einmal aufschneidest, dass du so ein Stück Plastik einfach hast, wo du die Ecken rund schneidest. Und wenn du das zwischen Tür und Türrahmen schiebst, da wo halt dieser Schnapper ist, und so ein bisschen hin und her rüttelst, kriegst du die Tür damit ohne Probleme auf. Und es dauert, wenn du geübt bist, vielleicht 10 Sekunden und die Tür ist wieder offen. Wenn du nicht geübt bist, brauchst du eine Minute. Also ich habe, glaube ich, eine knappe Minute gebraucht.
Du erklärst gerade so gesehen unserer Podcast-Community, wie man überall einbrechen kann.
Nein, ich erzähle das unserer Podcast-Community, damit die sich auch bewusst werden, dass wenn man geht, man seine Tür abschließen sollte. Weil eine einfach nur zugezogene Tür ist kein Hindernis. Das Ding kann man einfach, wie gesagt, mit einer aufgeschnittenen PET-Pulle oder mit einem Stückchen
Draht
oder so.
Was muss man denn dafür machen, Rainer?
Wie gesagt, du schneidest die PET-Pulle auf, sodass du so eine, also ein Stück von der Flasche hast. Also ne, so ein, wie soll ich sagen, du schneidest einen Ring raus, einen breiteren, und den Ring schneidest du auf, dass du quasi so ein Viereck hast. Ne? Also ein Rechteck aus einem Plastik. An diesem Rechteck schneidest du die Ecken rund und dann schiebst du dieses dünne Stück Plastik, was aber trotzdem recht steif ist. Also man braucht so eine Einwegflasche, ne? So eine dünne. Das schiebt man zwischen Tür und Türrahmen, da wo der Schnapper von der Tür ist. Und wenn man da ein bisschen rüttelt, wie gesagt, drückt man den Schnapper zur Seite und die Tür geht auf. Deshalb, wenn ihr euer Haus verlasst oder eure Wohnung, schließt die Tür zu. Zieht sie nicht einfach nur zu.
Krass.
Also ich bin froh, also mir hat das den Arsch gerettet. Wenn du wirst sagen, das wird kein normaler Mensch machen, aber warte, bis du dich das nächste Mal ausgesperrt hast. Du wirst mir für diesen Tipp danken.
Also seit ich mal gesehen habe, wie der ADAC-Mann mein abgeschlossenes Auto aufgemacht hat, innerhalb von wirklich ungelogen 10 Sekunden hat er die Karre auf. Seitdem glaube ich sowieso an nichts mehr, was abschließbar ist.
Ja.
Ich hatte die Karre zufallen lassen, die hat sich selber verriegelt. Der hat oben so eine kleine Folie ins Fenster geschoben, hat die aufgepumpt. So eine Art kräftiger, so ein bisschen wie so eine Druckluftmanschette für einen Arm.
Ja, die Dinger gibt's ja auch, um irgendwie so Möbel anzuheben und so.
Dann einmal mit einem Draht rein, das Ding hochgezogen, Tür war auf. 10 Sekunden, unfassbar. Ja.
Das geht schnell. Es gibt auf dem Kongress jedes Jahr immer so eine Lockpicking-Area, wo halt Leute als Hobby Schlösser knacken. Oder also knacken ist das falsche Wort, weil knacken würde ja bedeuten, dass sie sie zerstören, sondern zerstörungsfrei öffnen. Auch immer sehr witzig, die machen auch immer Kurse, kann man mal hingehen und sich das erklären lassen und so.
Hey, Leute, wenn ihr so eine leichte Ausbildung zum Einbrecher oder Vergewaltiger
haben wollt. Das hat ja nichts mit Einbrechen zu tun.
Naja, geht. Also Einbrechen ist schon Türen öffnen können.
Ja, aber Einbrecher machen das nicht mit Lockpicking. Die versuchen die nicht zerstörungsfrei aufzumachen, sondern die machen die einfach auf. Und das geht mit Zerstörung deutlich schneller und leichter.
Aber Zerstörung ist laut und deine komische PET-Flasche ist sehr leise, vermute ich mal.
Das stimmt. Aber ein Schlüsseldienst würde das auch nicht anders machen. Ein Schlüsseldienst würde es entweder mit einem Draht machen und dann Draht reinschieben zwischen Tür und Türrahmen und das zur Seite drücken. Oder würde halt auch so eine Plastikkarte nehmen. Und ich habe es auch zuerst mit meinem alten Personalausweis probiert, diesem großen Dicken. Aber damit hat es nicht ganz so gut funktioniert, weil der ein Ticken zu dick war, glaube ich. Also mit der PET-Pulle hat es wunderbar funktioniert und ich habe mich sehr gefreut, dass ich nicht in einem Hotel oder irgendwo bei Freunden hier auf der Couch pennen musste, sondern halt schön zu Hause auf der Couch versacken konnte und abends in meinem Bettchen schlafen. War super.
In deinem Bettchen und dann schön den Staubsauger an und dann mal ein bisschen Liebe gemacht, ne, weil du einsam warst.
Sagt mir der Mensch, der einen Rumba zu Hause hat.
Ja, mein, dieser Rumba ist traumatisiert, der muss jetzt erstmal 2 Wochen in die Tagespflege, der braucht jetzt erstmal einen Therapeuten.
Fährt Otto darauf durch die Gegend?
Nein, leider nicht. Ja. Otto ignoriert den erstaunlicherweise. Ich hatte erst gedacht, der will ihn töten, aber er, gar nichts. Nee.
Ich habe hier zu Hause jetzt keinen richtigen Staubsaugerroboter, sondern so ein Vileda-Ding, wo du so Swiffer-Tuch-mäßig so einen Kranz unten drum packst und das Ding läuft so wahllos durch die Wohnung, ne? Und sammelt halt Katzenhaare auf. Mhm. Da habe ich auch am Anfang gedacht, der Kater würde da Angst vor haben, aber er ignoriert's und gelegentlich, wenn das Teil sich von hinten an ihn ranschleicht oder so, dann springt er rum und haut drauf. Ich würde eigentlich gerne sehen, dass er auch darauf durch die Gegend fährt, aber das tut er leider nicht.
Das wäre lustig. Setz ihn mal drauf, probier es mal aus.
Das funktioniert nicht.
Du hast es schon probiert.
Natürlich. Dafür ist der Kater Reini, zu fett.
Wir lassen unsere Community jetzt wieder zurück. Es war wieder sehr schön mit euch. Ja. Vielen Dank für die vielen. Es ist unfassbar, wie viele Zuschriften ich kriege. Es ist unfassbar, wie oft ich auf diesen scheiß Podcast angesprochen werde.
Ist schön, oder? Also die Bindung beim Podcast ist halt sehr eng. Das ist ein sehr, sehr schöner Kontakt.
Aber wie viele Leute
sich
diesen Kack anhören. Wir haben heute eine Stunde darüber geredet, wie Leute sich den Penis in den Staubsauger halten. Ich habe aber auch
Lebenshilfe.
Das Gefühl,
dieser Podcast ist Lebenshilfe.
Nein, wir bleiben nachher mit einem harten Kern übrig. Ich sag dir, wir erweitern die Nummer hier nicht. Wir schrumpfen die runter auf 8 Leute. 8 Leute, die auf unseren Humor stehen. Und mit denen machen wir dann Veranstaltungen. Wir planen jetzt schon den 100. Podcast live aufzunehmen.
Oh, das könnten wir tatsächlich mal machen, ne? Das wär in 2 Jahren.
Aber nicht, ja, das ist schon ausgerechnet.
Lanxess Arena? Ja, wir machen das einmal die Woche.
Sagen, wir sollten klotzen, Reinhard. Wir sollten klotzen, Reinhard. Wir nehmen uns jetzt schon ein Ziel vor, wo wir in 2 Jahren die 100. Folge aufnehmen.
Ich war ja noch nicht in so vielen Veranstaltungsorten. Was ist denn groß, aber nicht zu groß? Wo passen denn so 300 Leute rein?
300 Leute rein, 1000. 1000 müssen wir machen. Unter 1000 machen wir es nicht.
Dann machen wir es wohl nicht.
Ich sage dir voraus, die 100. Folge von diesem Podcast wird vor 1000 Menschen im Ruhrgebiet aufgenommen. Jahrhunderthalle oder sowas.
Das wäre auch der würdige Name, ne? Jahrhunderthalle. Ist das Bochum, oder?
Das Bochum, ja. Oder schön. Gelsenkirchen, da gibt es nichts in der Mitte, weißt du? Emscher Lippe hat 2500, Hans Sachshaus nur 400.
Was ist denn mit Essen? So Weststadthalle oder so?
Weststadthalle, muss man mal gucken. Deine Heimatstadt.
Ja.
Wir planen das jetzt schon. Ja. Ich mache jetzt schon architektonische Zeichnungen. Ich komme natürlich auf meinem Romba angeritten, du hast deinen Kobold dabei.
Du kommst ja auch ein bisschen mehr rum in so Hallen und kannst ja mal gucken, was sich eignen würde.
Ich check jetzt schon mal was aus, Reini. Ich sende dir Lotus umwehte Grüße aus der Pagode meines Herzens zu, mein kleiner Hase.
Es war mir eine Freude. Ich werde von der Buchmesse berichten.
Berichte von der Buchmesse, aber nicht mir, ist langweilig. Ich wünsche dir noch einen.
Nein, das ist nicht langweilig.
Nein, erzähl mir bitte davon. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Habt einen schönen Sonntag, ihr süßen Mäuse. Lasst euch gut gehen. Esst mal so eine Lindschokopraline oder
Rushi.
Wenn ihr Prollo seid,
gebt euch die Kugel. Ich finde es ja schade, dass die den Werbespot nicht mehr haben. Ne? Wobei der heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so ankommen würde. Schnell
es
missverstanden.
Gab mal einen Werbespot, der gebt euch die Kugel hieß?
Ja, damals war das bei Rocher war das so Standard, so ich gebe mir die Kugel.
Wie geil ist das denn? Ja, das geht heute nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen.
Ja, das geht nicht mehr. Vielleicht gibt es das. Oh ja, das gibt's auch. Kannst du mal googeln.
Was war der Kobold-Spruch? Macht untenrum alles schön sauber?
Nee, Anfang der 90er war das einfach. Hier.
Saugt besser als Mutti.
Der Kobold wurde ja nur so von Vertretern verkauft, ne?
Ja, ja, darf ich Ihnen meinen Kobold? Ich kenne sogar jemanden, der den verkauft hat. Der hat die Tür mal aufgemacht mit, darf ich Ihnen meinen kleinen Kobold zeigen? Und das ist ein Typ, der ist ein geiler Typ, der ist 70 mittlerweile, Dieter, Freund von mir. Und der hat auch wirklich mehr gebumst als gepisst im Leben. Und wenn der seinen, darf ich Ihnen meinen Kobold zeigen, Satz gesagt hat, dann war der teilweise durchaus ernst gemeint.
Darf ich meinen Kobold zeigen? Nein. Was machen wir denn dann mit diesem angebrochenen Nachmittag? Okay, das reicht für heute.
Jetzt reicht's. Wir müssen wieder das zurück reicht. Zur Ernst. Jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde selber mit einem Walnussstrauch auf den Hintern hauen, um wieder runterzukommen.
Viel Spaß.
Schlaf schön, ich küsse dich.
Ciao.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen. Und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudoof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, die sind zu lang, die sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Düsen, also lass uns doch einfach vor, was
hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's... Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich noch nie gehört.
Es geht so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, aber du, ganz ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen. Dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein oller Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.